Allein der Name jagt uns schon Schauer über den Rücken. Ramzan Kadyrov, der skrupellose und brutale Machthaber der russischen Teilrepublik Tschetschenien. Die letzte Meldung, die wir über ihn gehört haben, war, dass er seine drei minderjährigen Söhne in den Krieg schicken will. Außerdem sprach er sich dafür aus, im Ukraine-Krieg Atomwaffen mit geringerer Sprengkraft einzusetzen. Und diesen Mann hat Russlands Präsident Wladimir Putin jetzt inmitten seiner ganzen militärischen Rückschläge im Ukraine-Krieg befördert, zum Generaloberst ernannt. Wer ist dieser Mann? Ist seine Beförderung vor allem ein innenpolitischer Schachzug oder erhofft sich Putin davon wirklich eine militärische Wende? Das wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland klären, unter anderem mit dem Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik an der Uni Kiel, Joachim Krause. Und während Putin offenbar weiter auf Eskalation setzt, rückt der Westen heute noch enger zusammen. In Prag treffen sich 44 europäische Staats- und Regierungschefs zum Gründungsgipfel der neuen europäischen politischen Gemeinschaft. Dort schauen wir auch kurz hin. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober. Mitgeholfen haben heute bei der Sendung Felix Hoffmann und Silvia Klaus. Und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind. Ramzan Kadyrov heißt der berüchtigte Tschetschenenführer. Seine Einheiten kämpfen in der Ukraine Seite an Seite mit Putins Truppen. Nun hat Kreml-Chef Wladimir Putin Kadyrov gestern zum Generaloberst befördert. Das ist immerhin der dritthöchste Dienstgrad im russischen Militär. Wer dieser Mann eigentlich ist, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Reinhard Faeser aus der Politikredaktion. Hallo, Herr Faeser.
Hallo, Frau Jakob.
Herr Faeser, ja, fangen wir direkt mal an. Wer ist Ramzan Kadyrov überhaupt? Wo kommt er her?
Ramzan Kadyrov ist eigentlich seit 2004 an der Spitze Tschetscheniens und zwar als Nachfolger seines Vaters, der führender Geistlicher in Tschetschenien war. Und während des ersten Tschetschenienkriegs Mitte der 90er Jahre gegen die Russen gekämpft hat, dann aber um die Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende auf die russische Seite übergewechselt ist. Und der Vater Ahmad Kadyrov wurde im Mai 2004 durch einen Bombenanschlag in Grozny getötet. Ja. Und sein Sohn Ramzan ist dann, er war damals 28 Jahre alt, sein Nachfolger an der Spitze Tschetscheniens geworden. Formal konnte er damals noch nicht Oberhaupt der Teilrepublik werden, weil er zu jung war. Aber es war eigentlich von Anfang an klar, dass er mit Putins Segen die Herrschaft über dieses Land oder diese Teilrepublik übernimmt. Und seither ist er da der unumstrittene Herrscher.
Seit 2007 ist er dann offiziell Präsident Tschetscheniens.
Mittlerweile übrigens nicht mehr Präsident. Das war so eine Ergebenheitsinitiative gegenüber Putin. Er hat irgendwann mal freiwillig den Titel Präsident abgegeben mit der Begründung, es könne in einem Land wie Russland nur einen Präsidenten geben. Oh. Er ist jetzt das Oberhaupt Tschetscheniens.
Okay. Und das ist er also offiziell sozusagen seit 2007, weil er da sein 30. Lebensjahr vollendet hat, so habe ich das gelesen. Was für ein Oberhaupt ist Kadyrov denn?
Er hat in Tschetschenien im Prinzip seine eigene kleine Mini-Diktatur errichtet, in der russische Gesetze nicht oder nur am Rande gelten und in der sein Wort Gesetz ist. Das heißt, es gibt unzählige Berichte über Geheimgefängnisse, über Folterungen von Gegnern, über die Ermordung von Gegnern. Es gibt viele Berichte darüber, dass auch russische Sicherheitsorgane in Tschetschenien eigentlich nichts zu sagen haben und wenn sie versucht haben, da irgendwas durchzusetzen, sofort in Konfrontation mit Kadyrov und seinen bewaffneten Einheiten geraten sind. Er hat eine Islamisierung des öffentlichen Lebens dort durchgesetzt, mit Kopftüchern für Frauen. Es gab immer wieder auch Berichte darüber, dass enge Weggefährten von ihm mehrere Frauen geheiratet haben, was nach russischen Gesetzen eigentlich nicht möglich wäre. Es ist eine sehr brutale Diktatur, in der Sippenhaft gibt, in der also Gegner nicht nur direkt angegriffen werden, sondern auch ihre Familien. Und es fließt sehr viel Geld aus Moskau nach Tschetschenien, das vermutlich zu einem großen Teil in den Taschen von ihm und seiner Umgebung landet.
Mhm. Kadyrov hat auch den Beinamen Putins Bluthund. Wie hat er sich den denn verdient?
Ich glaube, das kann man ziemlich wörtlich nehmen, denn Gewalt ist eigentlich eines der Dinge, die sich durch alles, was Kadyrov macht, ziehen. Putins Bluthund ist sozusagen aus zwei Bestandteilen. Zum einen mal, er betont immer wieder sehr, sehr stark und sehr auffällig seine Loyalität zu Putin, über den er mal gesagt hat, er liebe ihn, wie einen Mann lieben kann, als dessen treuesten Soldaten er sich bezeichnet hat. Aber tatsächlich ist überall, wo Gewalt in Russland am Werke ist, er nicht sehr weit. Wobei das vielleicht gar nicht immer im Sinne Putins ist oder vielleicht auch gar nicht immer direkt im Sinne von Leuten in der Umgebung Putins. Also Kadyrov soll hinter zahlreichen Auftragsmorden auch außerhalb Tschetscheniens stehen. Zu nennen wären zum Beispiel die Journalistin Anna Politkovskaya, die 2006 in Moskau erschossen wurde. Oder auch bei der Ermordung des Oppositionspolitikers Boris Nemtsov 2015, der praktisch in Sichtweite des Kremls erschossen wurde. Und es wird immer wieder auch berichtet darüber, dass also es eigentlich Konflikte zwischen dem russischen Geheimdienst und Kadyrov gäbe, um das die Art und Weise des Vorgehens. Aber Putin hält eben die schützende Hand über ihn.
Okay, Kadyrov unterstützt Putin ja auch in dem Ukraine-Krieg, von Anfang an glühender Unterstützer des Krieges und ist mit seiner Armee seit Kriegsbeginn auch dabei. Welche Rolle hat er denn da jetzt in dem Ukraine-Krieg?
Welche Rolle seine Truppen genau im Krieg haben, ist schwer zu sagen. Also er hat sich von Anfang an sehr gebrüstet mit seiner Beteiligung an diesem Krieg und der Beteiligung seiner Leute an diesem Krieg und ihren angeblichen Erfolgen. Allerdings manche der Videoaufnahmen, mit denen er seine Gegenwart im Kampfgebiet beweisen wollte, waren ein bisschen zweifelhaft. Mhm. Zum Beispiel gab es eine Aufnahme, bei der er angeblich auf ukrainischem Territorium ist, aber bei der im Hintergrund zu sehen war eine Tankstelle von Rosneft, dem russischen Staatskonzern, die es in der Ukraine gar nicht gibt. Und mutmaßlich ist ein Teil seiner Eliteeinheiten beim Sturm auf Kiew Anfang des Krieges umgekommen. Und jetzt gibt es zahlreiche Gerüchte, die aber auch schwer zu verifizieren sind, wo man nicht genau weiß, stimmt das, dass Tschetschenen aus Kadyrovs Einheiten im Süden der Ukraine als sogenannte Barriereeinheiten dienen. Das heißt, als Truppen, die russischen Truppen an der Front vor dem Weglaufen hindern sollen.
Okay. Er ist ja auch ein absoluter Hardliner und würde lieber heute als morgen Atombomben einsetzen. Ist das auch so eine Art Bellen jetzt von ihm oder meint er das ernst?
Ich denke, vor allem ist es eben dieses Bellen, dieses Zeigen, dass man der treueste und ergebenste und radikalste Diener Putins ist. Und zugleich ist es aber auch ein innenpolitisches Spiel, denke ich, denn er fordert ja nicht nur ein härteres Vorgehen gegen die Ukraine und lässt nicht nur markige Worte darüber ab, was er mit den Ukrainern alles machen würde, sondern er greift auch sehr direkt den Verteidigungsminister Shoigu an und da geht es womöglich schon auch um die Ausweitung eigenen Einflusses innerhalb Russlands, um eine Verstärkung der eigenen Machtbasis.
Da würde ich jetzt gleich noch zu kommen. Vielleicht machen wir nochmal da an der Stelle weiter, dass Sie sagen, er ist so treu ergeben. Das passt ja dazu. Kadyrov selbst hat sich ja überschwänglich bedankt für die Wertschätzung, jetzt da befördert worden zu sein. Wie schätzen Sie denn diese Beförderung zum Generaloberst jetzt ein? Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört haben?
Ich habe mich gefragt, ob Putin nicht vielleicht das Gefühl hat, er müsse ihn jetzt ein bisschen ruhig stellen. Mhm. Denn letztlich ist für die Taktik und das Vorgehen in der Ukraine, das der Kadyrov kritisiert und für das er auf den Shoigu, den Verteidigungsminister, einschlägt, natürlich Putin verantwortlich. Dieses Verhältnis Putin-Kadyrov ist ambivalent. Also einerseits ist natürlich Kadyrov jemand, der sich in Loyalitätsbekundungen gegenüber Putin immer wieder überschlägt. Andererseits treibt er Dinge, die sich kein anderer in Russland herausnehmen könnte. Angefangen davon, dass seine Leute auch in russischen Städten russische Staatsbürger entführen nach Tschetschenien. Ist so ein Staat im Staate und man fragt sich immer auch, inwiefern Putin überhaupt gegen Kadyrov vorgehen könnte, wenn er wollte.
Mhm. Und dann befördert er deswegen den Kritiker, um ihn ruhig zu stellen? Oder bewegt sich Putin damit auch weiter in Richtung der Hardliner?
Ich denke, das ist schon eine Geste an die Hardliner. Wobei, ich glaube, man sollte vorsichtig sein zu sagen, dass sich Putin weiter in die Richtung der Hardliner bewegt. Denn er hat diesen Krieg angefangen. Also er ist eigentlich ein Hardliner. Er muss eben nur verschiedene Kräfte ausbalancieren, die es immer noch gibt in Russland. Ja, ich denke, es ist schon eine Geste an Kadyrov, mit der dessen Eitelkeit vielleicht auch ein bisschen gestillt werden soll. Das ist die zweite Beförderung während des Krieges. Mhm. Und es ist natürlich auch ein Zeichen dafür, wie sich die russische Politik brutalisiert. Denn Kadyrov ist jemand, der also immer wieder öffentlich Gewaltfantasien verbreitet, davon, wie er Gegnern die Köpfe abschneidet und so weiter. Auch innerrussischen Gegnern. Dass so jemand jetzt weiter befördert wird, zeigt auch, wie die offene und brutale und unverhüllte Gewalt immer stärker Teil und immer offener Teil der russischen Politik wird.
Jetzt ist ja Kadyrov nicht der Einzige, der offen und immer lauter Kritik äußert. Auch Jewgeni Prigozhin, der Chef der berüchtigten Söldnertruppe Wagner, der übrigens den Beinamen Putins Koch trägt, der schließt sich ja dieser Kritik auch an. Also Putins Bluthund und sein Koch, beide schießen gegen die Führung des klassischen Militärs. Was wollen sie damit erreichen? Was passiert da gerade innenpolitisch?
Naja, es sieht auch so aus, dass Prigozhin und Kadyrov ihre Attacken auf Shoigu koordinieren. Zumindest muss der Eindruck durch die zeitliche Abfolge und zeitliche Nähe dieser Attacken immer wieder entstehen. Ich denke, beiden geht es zum einen mal darum, ihren eigenen Einfluss innerhalb der Machtstrukturen auszuweiten. Ich würde auch mal vermuten, das ist jetzt aber pure Spekulation, dass es ihnen auch darum geht, sich in Position zu bringen für eine Zeit möglicher künftiger Machtkämpfe. Man muss ja sehen, das sind beides Leute, die gewissermaßen über Privatarmeen verfügen. Es ist nicht auszuschließen, dass an irgendeinem Moment, wenn dieses Regime in Russland ins Wanken kommt, tatsächlich gewaltsame Machtkämpfe ausbrechen. Und ich würde mal vermuten, dass das die Ausweitung des eigenen Einflusses, die die beiden gerade betreiben, schon auch im Blick darauf geschieht, was irgendwann mal möglicherweise nach Putin sein wird.
Also es sieht ja dann alles nach Rissen in dem Machtgefüge rund um Putin aus, nach Machtkämpfen jetzt schon. Haben Sie das Gefühl, das destabilisiert Putin weiter?
Im Moment glaube ich noch nicht. Man muss sehen, diese Machtkämpfe in der Umgebung Putins gab es immer und die wurden immer mit sehr harten Bandagen ausgetragen. Und das ist von der Sache her nichts Neues. Die Frage ist, ob das jetzt eine neue Qualität bekommt angesichts der Niederlagen, die die russischen Streitkräfte in der Ukraine erleiden. Und da ist dann die Frage noch, wann das wirklich anfängt, Putins Autorität zu treffen. Noch ist es so, dass niemand direkt Putin kritisiert. Also noch ist seine Autorität zumindest formal nicht angegriffen. Aber die Gefahr, dass das irgendwann passiert, die wächst natürlich und Putin muss schon Rücksicht nehmen auf diese radikalen Kräfte in Russland, die diesen Krieg befürworten und ihn eigentlich härter und brutaler führen wollen. Denn das ist eine Gruppe sowohl in der Elite als auch in der Bevölkerung, die er in den vergangenen Jahren hofiert hat, Einfluss gegeben hat, die immer wieder auch versucht hat, in die Schranken zu weisen. Die Frage ist, wann die irgendwann möglicherweise anfangen, sich gegen ihn zu wenden, wenn er nicht bereit ist, ihren Forderungen nachzukommen. Und das konnte man ja bei der angeblich teilweisen Mobilmachung auch sehen. Da kam er im Prinzip diesen radikalen Kräften entgegen. Andererseits aber war auch da wieder das Bestreben zu erkennen, auszubalancieren. Denn eine vollständige Mobilmachung wäre für ihn wahrscheinlich auch gefährlich gewesen. Also er muss da verschiedene Stimmungen in der Bevölkerung auch gegeneinander ausbalancieren.
Okay, Herr Faeser, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung.
Bitte, gern geschehen.
Ja, jetzt haben wir schon viel gehört über den Mann, der jetzt Generaloberst der russischen Armee ist. Und auch darüber, was diese Beförderung innenpolitisch bedeuten könnte. Nun wollen wir aber wissen, wie dieser Schritt Putins militärisch denn einzuschätzen ist. Und um das zu klären, begrüße ich jetzt Professor Joachim Krause vom Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel. Hallo, Herr Krause.
Hallo, Frau Jakob.
Herr Krause, ja, wie schätzen Sie denn die Beförderung von Ramzan Kadyrov ein? Eskalation oder weitere Drohgebärde?
Also erstmal denke ich mal, diese Beförderung hat hauptsächlich einen innenpolitischen Hintergrund. Denn Herr Kadyrov hat überhaupt gar keine militärische Ausbildung. Er gehört nicht zum Offizierskorps der russischen Streitkräfte. Das ist eine rein politische Beförderung. Er ist ein Politiker und er hat unter seiner Befehlsgewalt eine Miliz stehen, die formell dem russischen Innenministerium zugehörig ist. Und ich würde mal sagen, er versteht nicht besonders viel vom Geschäft eines Generals. Und wenn er in irgendwelche tatsächliche Verantwortung kommen sollte, wird das bestimmt nicht gerade gut ausgehen für die russischen Streitkräfte.
Okay. Hat er denn jetzt auch neue Verantwortung, neue Aufgaben mit diesem neuen Rang?
Nein, also in dieser Größenordnung, da ist er ja gleichgestellt mit dem Kommandeur der russischen Truppen, dem General Lapin, den er immer kritisiert hat. Und ich sehe nicht, dass er jetzt irgendjemand ablöst. Vielleicht löst er Lapin ab, aber darüber gibt es keine Meldung. Und wenn er diesen ablöst, dann kann das eigentlich nur größere Katastrophen für die russischen Streitkräfte bedeuten. Denn er hat von nichts eine Ahnung. Er hat ein großes Mundwerk, lügt den ganzen Tag und verspricht viel, aber in der Regel kommt nichts dabei heraus.
Ja, und er ist wahnsinnig brutal, ne? Also er schreckt ja von nichts zurück.
Ja, er ist brutal. Nur wenn Sie einen Krieg gewinnen wollen, dann dürfen Sie nicht nur brutal sein, sondern Sie müssen intelligent sein. Und Sie müssen vor allen Dingen einen großen Militärapparat koordinieren können. Sie müssen ihn führen können. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Logistik klappt. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Leute motiviert sind. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass die Leute zusammenarbeiten. Und das kann man, dafür ist Herr Kadyrov ganz bestimmt nicht der Kandidat, der das machen kann. Hm.
Also sind es eher schlechte Nachrichten für die russischen Soldaten.
Ja, das würde ich sagen.
Herr Krause, Sie schreiben heute in Ihrer Analyse, dass die russische Militärführung schwere operative und taktische Fehler begangen hat, dass Korruption ein großes Problem ist und dass die russischen Soldaten alles andere als motiviert sind. Da sind Sie ja jetzt mit Kadyrov eigentlich einer Meinung, oder?
Ja, da hat er durchaus recht. Nur Herr Kadyrov ist nicht die Medizin, um dieses Problem zu lösen. Hm. Ich denke mal, das russische Militär weiß inzwischen um die Probleme. Aber bisher haben sie keine Lösung gefunden dafür, außer dass sie so weitermachen, wie sie bisher weitergemacht haben. Und das erklärt ja auch, dass sich sozusagen die Gezeiten gewandelt haben in dem Krieg. Das war schon im Juli absehbar, dass das nicht so weitergehen kann, dass sich Russland völlig verausgabt hat. Und das russische Militär wiederherzustellen, sodass es wirklich ernsthaft eine Bedrohung darstellen kann, das würde wieder Jahre erforderlich machen. Und die haben natürlich die russischen Militärs nicht. Sie sind unter dem starken Druck von Putin, der unbedingt Erfolge sehen will. Und so kämpfen sie an einigen Fronten mit großen, ich sage mal, mit durchaus Motivation, wie um Donetsk herum oder auch im Kherson-Bereich. Und in anderen Bereichen ist die Motivation schon völlig weg und sie ergreifen die russischen Soldaten eher die Flucht und lassen ihre Waffen zurück. Also das ist noch ein sehr diverses Bild, aber es zeigt, dass sich auf russischer Seite noch nicht erkennbar ist, wie die Russen den Krieg wenden wollen.
Wir hören ja die ganze Zeit Meldungen, im Osten, im Süden rückt die ukrainische Armee in einem ja beeindruckenden Tempo vor. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass Putin da auch vernünftig drüber informiert wird, welches militärische Ziel kann er denn realistischerweise überhaupt noch erreichen? Also gewinnen ist da ja nicht mehr, liegt ja nicht mehr nah, ne?
Nein, er versucht natürlich jetzt die westliche Unterstützung der Ukraine zu unterlaufen, indem er mit Atomwaffen droht oder indem sozusagen angedroht wird, dass eben auch der Westen verwundbar ist, sei es im All, sei es auf dem Meeresboden. Das sind natürlich alles mehr oder weniger subtile Botschaften, die uns verstehen lassen sollen, dass sie die Unterstützung für die Ukraine einstellen sollen. Ich glaube aber nicht, dass das dazu führt, dass die westliche Staatengemeinschaft das sein lässt. Und es sind natürlich auch die nuklearen Drohungen gegen die Ukraine und die muss man ernst nehmen. Und da ist es angesagt, dass vor allem die Amerikaner ein deutliches Wort sagen und Russland zu verstehen geben, dass das für den Kriegsverlauf unangenehme Folgen haben könnte.
Für wie groß halten Sie denn aktuell die Gefahr einer nuklearen Eskalation?
Die Gefahr ist meines Erachtens nicht sehr groß, weil viel kann er nicht erreichen damit. Aber man kann das nicht ausschließen. Man kann nicht davon sagen, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nur 80% und deswegen tun wir so, als ob es das nicht gibt, sondern es muss dagegen eine Vorsorge getroffen werden und es müssen ganz klare Signale aus Washington kommen, etwa wenn Russland Kernwaffen einsetzt, denn werden die USA nicht mehr zögern, sich an den Krieg an der Seite der Ukraine zu beteiligen. Ich denke mal, diese Botschaft muss kommen. Und wenn sie nicht kommt, dann können wir eigentlich nur hoffen, dass die Russen, dass es nur ein Bluff war.
Kommt denn Putin mit diesen nuklearen Drohungen nicht fast schon zu spät? Schließlich kontrolliert Russland ja diese Gebiete, die er jetzt annektiert hat, teilweise gar nicht mehr, oder?
Ja, das ist richtig. Aber wenn man Putins Rede vom 30. September genau liest, dann hat er die Erinnerung an die Beendigung des Zweiten Weltkrieges in Japan genannt, nämlich die Bombardierung von Hiroshima und Nagasaki. Und wenn man das ernst nimmt, dann könnte man sich vorstellen, dass Putin sich ein oder zwei ukrainische Großstädte raussucht, diese mit Kernwaffen zerstört und dann die ukrainische Führung zur Kapitulation auffordert. Das ist sozusagen das für mich das realistische Szenario. Aber das wäre natürlich ein wahnsinnig brutales Szenario. Und wie gesagt, dagegen müssen die Amerikaner, wir können das nicht, Vorsorge treffen, denn da reicht die Androhung von Sanktionen nicht aus.
Würde er damit nicht letztlich jeglichen Rückhalt verlieren und eigentlich alles, was er möchte, er würde ja wirklich das Tabu schlechthin brechen?
Ja, das ist richtig, aber das interessiert Putin wahrscheinlich nicht besonders und seine Silowiki auch nicht. Die denken sowieso, dass Russland isoliert ist und gegen den Rest der Welt kämpfen muss. Also von dieser Drohung, glaube ich, würden sie sich nicht besonders abgeschreckt fühlen. Und das nukleare Tabu scheint offensichtlich für diese Leute auch keinerlei Bedeutung zu haben.
Und wieso ist Amerika da so zurückhaltend?
Nee, ich weiß es nicht, ob sie zurückhaltend sind. Die amerikanische Regierung hat ja eindeutig gesagt, dass es denn katastrophale Folgen für Russland geben würde. Und das, was man sich unter den katastrophalen Folgen vorstellen sollte, haben sie aber nicht ausgewiesen, sondern haben gesagt, die amerikanische Regierung hätte diese katastrophalen Folgen in einer vertraulichen Botschaft an die russische Regierung geliefert. Das ist der Stand der Dinge im Augenblick und wir können nur darüber spekulieren, was der Gegenstand dieser vertraulichen Meldung war.
Also Putin mit dem Rücken zur Wand ist gefährlich, das sagen Sie da ganz klar. Hat er denn überhaupt noch eine Chance, das Ruder rumzureißen? Wie könnte das aussehen?
Ich würde mal so sagen, er hat eine Chance, wenn er einen einseitigen Waffenstillstand verfügen würde. Und dann hätte er vielleicht noch eine Chance, dass er einen, ich sag mal, gesichtswahrenden Rückzug aus diesen Regionen machen kann. Aber er ist jemand, der will nicht verlieren. Er möchte immer nur gewinnen. Und er ist auch bereit zu eskalieren, nur um zu gewinnen. Das ist sozusagen ein Teil seiner Persönlichkeit. Und darauf muss man sich einstellen, einfach mit einer diplomatischen Initiative zu hoffen, dass man Putin an irgendeinen Verhandlungstisch bekommt. Das ist meines Erachtens aussichtslos. Sondern Putin wird irgendwann mal vielleicht einsehen, dass es besser ist, einen Waffenstillstand zu machen. Aber im Augenblick sehe ich das nicht.
Wann wäre der Krieg für Russland verloren, wenn Cherson gefallen ist? Das ist ja offenbar fast absehbar, oder? Wie was man hört?
Nee, das sehe ich nicht so sehr. Okay. Es kann sein, dass Cherson in den nächsten Tagen oder Wochen fällt. Aber das ist eine schwierige Aufgabe, weil dort noch sehr viele Soldaten stehen. Und die sind noch gut bewaffnet, aber das könnte sich ändern in den nächsten Tagen, weil sie abgeschnitten sind von ihren Verbindungen. Nein, der Krieg ist für Russland dann verloren, wenn die Gebiete alle zurückerobert sind und möglicherweise auch schon die Krim dabei ist, wieder an die Ukraine zu fallen. Dann ist eigentlich der Krieg für Russland endgültig verloren und dann wird sich zeigen, was in Moskau passiert, ob Putin sich dann noch an der Macht halten kann, ob das Militär nicht auch mal eingreift. Denn wenn ich der Generalstabschef wäre, würde ich mir sagen, ich lasse es mir nicht lange mehr gefallen, dass diese verrückten Politiker sich dermaßen einmischen in die militärische Planung und meine gesamten Streitkräfte kaputt machen. Und inzwischen muss man ja sagen, Putin hat nicht nur sein eigenes Land an die Wand gefahren, sondern auch die eigenen Streitkräfte.
Sieht also alles danach aus, als würde er weiter in die Ecke gedrängt und dann kann man nur hoffen, dass er da nicht zum Äußersten greift.
Ja, die Frage ist immer, wie groß ist die Ecke? Die Ecke ist noch sehr groß und er hat noch Möglichkeiten, noch rauszukommen. Die Vergleiche mit Hitler im Bunker, die passen alle nicht, weil die ukrainischen Truppen stehen nicht kurz vor Moskau. Und es ist ja auch nicht das Ende Russlands. Aber die, ich sag mal so, die Basis seiner Herrschaft und die Basis der Herrschaft der von ihm kontrollierten Elite, die wackelt ganz gewaltig. Und wenn diese Basis der Herrschaft zerstört wird, dann wird sie von innen zerstört, aus Russland heraus, nicht von außen.
Herr Professor Krause, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne geschehen.
Ja, das Thema Geschlossenheit des Westens hat Professor Krause gerade schon angesprochen. Und genau um die geht es heute in Prag. Dort treffen sich 44 europäische Staats- und Regierungschefs zum Gründungsgipfel der neuen europäischen politischen Gemeinschaft. Mein Kollege Thomas Gutschka ist vor Ort, mittendrin sozusagen, und er kann uns jetzt auch einen ersten Eindruck geben. Hallo, Herr Gutschka.
Hallo, Frau Jakob.
Herr Gutschka, wo sind Sie da genau und was ist bis jetzt schon passiert?
Ja, wir sind in der Prager Burg, was natürlich eine prächtige Kulisse ist für dieses erste Treffen der europäischen politischen Gemeinschaft. Die Staats- und Regierungschefs sind hier zusammengekommen. Sie sitzen jetzt zusammen und diskutieren in mehreren Arbeitsgruppen, insbesondere über die Folgen des Ukraine-Krieges und auch über die Energiepolitik. Das sind die Themen, die allen am meisten auf den Nägeln brennen, egal ob jetzt in Island oder in Aserbaidschan.
Ordnen Sie doch dieses Treffen heute mal ein bisschen für uns ein. Worum geht es bei dieser neuen europäischen politischen Gemeinschaft?
Es geht vor allem um ein Signal an Moskau. Das muss man ganz klar sagen. Es sind eben alle europäischen Staaten, hier bis auf zwei, Russland und Belarus, beide Staaten mit Sanktionen belegt, beide Kriegsverbündete gegen die Ukraine. Die wollte man nicht haben, aber alle anderen sind gekommen und viele Staatschefs haben hier beim Reingehen auch betont, wie sie an der Seite der Ukraine stehen, wie wichtig es für sie ist, hier Einheit zu zeigen. Und das Bild dieses Tages ist sicher das Familienfoto, was dann entstanden ist und eben diesen gesamten Kontinent Europas Schulter an Schulter zeigt. Das heißt nicht, dass es im Einzelnen auch vielerlei Konflikte gibt. Wir wissen, dass die Türkei zum Beispiel die Sanktionen der Europäischen Union nicht befolgt. Aber es war von vornherein klar, hier soll ein offener Austausch stattfinden und der läuft jetzt gerade.
Also ein starkes Signal, ein symbolisches Treffen. Beschlüsse werden auch nicht gefasst, oder?
Nein, das hat man beim ersten Mal nicht sich vorgenommen. So etwas dauert ja wochenlang, muss vorbereitet werden und ist dann ein Feilschen um einzelne Worte, das sehr aufreibend sein kann. Man wollte stattdessen hier jetzt zunächst mal sich offen austauschen, auch darüber reden, wie man dieses Format in Zukunft nutzt. Es soll zwei Treffen im Jahr geben, immer im Wechsel in einem EU-Land und einem Nicht-EU-Land. Und die Hoffnung besteht, dass daraus dann so etwas entsteht wie eine gemeinsame strategische Kultur, zumindest ein gemeinsamer strategischer Dialog, der dann auch den Europäern hilft, in der Zukunft die Herausforderungen besser gemeinsam zu meistern.
Vielen Dank, Herr Gutschka, für die Eindrücke aus Prag.
Sehr gerne.
Weitere Informationen über das Treffen in Prag können Sie dann in der Zeitung oder auf FAZ.net lesen. Und ich möchte mich an der Stelle nochmal für die schlechte Qualität der Aufnahme entschuldigen. Aber auf der Burg in Prag gab es keinen besseren Empfang. Ja, das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit einem weiteren Militär-Update zum Ukraine-Krieg. Morgen schaut mein Kollege Timo Steppert auf die Landtagswahl in Niedersachsen. Und zum Schluss der Sendung hat heute meine Kollegin Corinna Budras noch einen Wunsch an Sie, liebe Hörer, für Ihre Sendung am kommenden Montag.
In unserem FAZ-Podcast für Deutschland kümmere ich mich am kommenden Montag um das schöne Thema Bahnfahren in Deutschland. Das ist ja für viele ein Daueraufreger. Wir werden den Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, Berthold Huber, bei uns in der Sendung haben und gerne auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir möchten nämlich von Ihnen hören, welche Erlebnisse Sie mit dem Zug verbinden. Positives wie Negatives. Deshalb würden wir uns freuen, wenn Sie uns Ihre Geschichte als Sprachnachricht oder auch als simple E-Mail zusenden könnten. Schicken Sie bitte alles an die übliche E-Mail-Adresse podcast@faz.de. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.
Jeder neue BMW 5er ist voller neuer Ideen. Was wäre, wenn man mit einem Blick in den Außenspiegel die Spur wechseln könnte? Wenn der Blinker automatisch einsetzen würde und das Fahrzeug das Überholen für Sie übernehmen könnte? Dann wäre das der neue BMW i5 Touring. Erleben Sie jetzt das erste vollelektrische Touring-Modell seiner Klasse mit mehr als 30 möglichen Assistenzsystemen. Der neue BMW i5 Touring. Jetzt bei Ihrem BMW-Partner.